Also, es geht eigentlich darum, dass wir unsere Gedanken immer am Wort Gottes prüfen. Was sagt Gott dazu? Eins der größten Schlachtfelder, denke ich, ist Unvergebenheit in unserem Herzen. Was sagt Gott dazu, wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hast? Er sagt, komm zu mir mit deiner Last. Ja, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, vergib. Da müssen wir uns von Gott beschenken lassen mit dieser Vergebung. Es gibt Sachen, da gelingt es uns vielleicht nach einiger Zeit zu vergeben. Und es gibt Sachen, die treffen uns richtig tief. Jesus sagt, sieh auf mich. Der konnte seinen Mördern vergeben. Er bekam die Kraft und Gott will dir genauso die Kraft geben. Mir ging das auch mal so, ich habe an der Sache zu kämpfen gehabt. Da haben mir Leute wirklich Unrecht getan, fand ich. Und das war keine Kleinigkeit, das war richtig heftig. Noch dazu waren es Christen. Und dann, eigentlich habe ich ihm vergeben. Und ich habe auch gesagt, Gott, ich will von ganzem Herzen vergeben. Aber immer mal, wenn es so irgendwelche Sachen waren, wodurch ich wieder dran gedacht habe, oder ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, da ging es auch um so was Ähnliches, und da kam wieder so eine Wut in mir hoch. Und dann dachte ich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Habe ich ihn vergeben oder doch nicht? Oh Gott, was soll ich tun? Und dann bin ich spazieren gegangen, einer meiner Gebetsspaziergänge. Bin so gelaufen, habe immer gebetet, Gott, was ist das Wesen von Vergebung? Wie geht Vergebung? Gott, ich will vergeben, aber ich merke, dass immer wieder mal so eine Wut hochkommen kann. Ich will das gar nicht, aber das kommt einfach, was mache ich jetzt, Gott? Und dann, als ich immer so eine ganze Weile das so bewegt habe und immer wieder gesagt habe, was ist das Wesen von Vergebung? Da riss auf einmal so der Himmel auf und die Sonne kam vor und ich gucke so hoch. Und in demselben Moment, wo ich das tue, habe ich so einen Bibelvers im Kopf. Und da steht in diesem Bibelvers, dass wir sehen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Augen hoch, sagt man im Erzgebirge. Für alle, die nicht aus dem Erzgebirge kommen, Augen hoch heißt das. Augen hoch. Immer auf Jesus, Augen hoch. Und damit war mir klar, Jesus hat es so richtig in mein Herz gegeben, ich soll nicht mehr auf diese Sache sehen, die mir passiert ist. Sondern ich soll lernen, immer auf ihn zu sehen. Ich habe diese Sache ja eh schon am Kreuz abgelegt. Und ich soll die nicht zurückholen. Ich soll mir die nicht zurücknehmen. Immer wenn irgend so ein Gedanke kommt, gebe ich die Erinnerung wieder an Jesus ab. Ich sehe sofort auf ihn. Und so bin ich in Frieden geblieben. Und so hat sich die Sache wirklich vollständig erledigt. Richtig erledigt. Und manchmal ist es auch so, auf dieser Erde kann man nicht alles klären. Man kann dann manchmal nicht zu Leuten hingehen und sagen, hier, ich muss diese Sache mal klären. Das habe ich auch lernen müssen. Es geht nicht, alles zu klären. Manchmal fühlt sich der andere im Recht, du fühlst dich auch im Recht. Man muss mal einfach vergeben. Man kann manchmal nur loslassen. Loslassen in Gottes Hände. Wir lassen nicht irgendwohin los, sondern wir lassen es in Gottes Hände los und sagen, Herr, hier hast du diese Sache. Ich kann die nicht klären. Bitte klär du sie und gib mir Gnade, ich will vergeben. Und ich mache allen, die diese Verkündigung jetzt anhören, Mut, überlege, wo grollst du in deinem Herzen? Lass es nicht grollen. Fang an zu vergeben. Das ist das A und O im Christsein. Es lebt sich ohne Unvergebenheit viel leichter. Mit Vergebung lebt sich viel leichter. Das ist so, du bist schon fröhlich, wenn du morgens aufstehst und du bist nicht bedrückt, wenn du abends ins Bett gehst, sondern das ist doch so. Du gehst abends ins Bett, legst dich hin und denkst sofort wieder an diese Sache, die du nicht unter den Füßen hast. Aber Jesus will dir helfen, dass du es unter die Füße kriegst. Oder auch, wenn du stolz bist, bitte Gott um Vergebung. Wenn du genau merkst, ah, ich bin echt gut. In der Bibel steht, das sollst du nicht vergessen, alles, was du hast, das hast du nur durch Gott empfangen. Alles, was du hast. Gott kannst du mit einem Moment nehmen. Hochmut kommt vor dem Fall. Bitte Gott um Vergebung, wenn du stolz bist. Oder wenn du lieblose Gedanken hast. Bitte Gott, dir zu helfen, zu lieben. Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Ja? Und es steht in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Gott gießt seine Liebe in uns aus durch den Heiligen Geist. Und da kannst du es auch neu drum bitten. Oh, bitte, Heiliger Geist, gieß die Liebe neu in mein Herz aus. Wir sind berufen dazu, die Menschen zu lieben. Wir sind berufen, jeden zu lieben. Halleluja, auch Angela Merkel. und alle möglichen. Wir sind nicht berufen, uns über sie aufzuregen, sondern wir sind berufen, sie zu lieben. Wow. Und da denkst du, wie Gott denkt. Und dann hast du Gott zum Freund. Ja, oder wenn du Ärger hast, bitte Gott um Hilfe, dass du in deinem Ärger nicht Menschen verletzt. Und dann sowas rausposaunst und so damit umgehst, dass es die anderen vielleicht, dann sind die anderen so klein mit Hut. Das ist nicht gut. Und da diese Sachen anzugehen in unserem Wesen, diese Wesenssünden, wie man so schön sagt, das bedeutet, den Kampf zu kämpfen. Wir müssen uns immer fragen, was würde Jesus tun? Manche haben jetzt ein schönes Armband um, was würde Jesus tun? Triff die Entscheidung, alles in deinem Leben nach Gottes Wort auszurichten. Es gibt so eine tolle Geschichte in der Bibel, die mag ich sehr, die habe ich schon als Kind gemocht, die kennen alle Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen, den Daniel. Daniel in der Löwengrube. Wie kam es eigentlich dazu, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde? Das hatte was mit Daniels Entscheidungen zu tun. Daniel war entschieden, Gott zu lieben und ihm allein zu dienen und ihn allein anzubeten. Und dann war so ein König, der wollte mal für kurze Zeit, nur für einen Monat, mal sollte er wie Gott sein und jeder sollte nur ihn um etwas bitten. Und Daniel hat gewusst, das tue ich nicht. Und er hat auch seine Gewohnheit, am offenen Fenster zu beten, dreimal am Tag nicht verändert. Der hat nicht klein beigegeben, wie wir das so gerne tun. Ne? Muss ja meinen Mund halten, ich kann ja meinen Herzensglauben haben. Nein, bei Daniel hat das nicht gereicht und das reicht auch bei uns nicht. Herzensglauben muss nach außen kommen, sonst ist es kein Glaube. Glaube hat immer Taten zur Folge. Glaube ohne Taten ist tot, sagt die Bibel. Also, es muss, dem Glauben müssen Taten folgen. Und Daniel, der hat weiter seinen Gott angebetet. Dreimal am Tag am offenen Fenster und sofort haben ihn Leute verklagt. Und vielleicht hat Daniel sich gefragt, was passiert, wenn ich Gott gehorsam bin und nicht auf das Königsgebot achte? Vielleicht hatte er einen inneren Kampf. Wenn Daniel sein Leben höher geachtet hätte als das Wort Gottes und höher geachtet hätte als die Liebe zu Gott, hätte er Gott nicht gehorcht. Und er hätte dem König gehorcht und den König angebetet. Aber das hat er nicht gemacht. Und Daniel bezahlte einen Preis, um nicht zu sündigen. Er wurde in die Löwengrube geworfen. Aber in der Bibel steht auch, Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft. Gott rettete ihn. Aber woher bekommen wir die Kraft, um so zu leben? Mein zweiter Punkt ist das jetzt Gebet. Gebet ist die Kraft. Hebräer 12, Vers 1 bis 3, da steht, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, also im Gebet ablegen, und die Sünde ablegen, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und jetzt kommt es wieder, und aufsehen hin zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Eigentlich wörtlich heißt das sogar, und wegsehen von dieser Sache, wegsehen von den Schwierigkeiten hin zu Jesus. Ja, gedenkt an Jesus, steht dort. Gedenkt an ihn. Überlege dir, wenn du in Anfechtung bist, was tust du jetzt? Was passiert, wenn ich diesem Gedanken Raum gebe in mir und dann sündige? Was passiert? Überdenke die Konsequenzen. Wieder eine Geschichte von mir. Wir wohnen in einem Mietshaus. Über uns hat jahrelang eine Familie gewohnt mit einem Kind und einem Hund. Der Hund, ein sehr hübscher Hund, groß, langes Fell, musste mindestens dreimal am Tag Gassi gehen. Und und dann hat er auch manchmal am Gelände seine Würste verteilt. Und die Familie hat das nicht unbedingt weggeräumt. Und wenn das so dreimal, wenn das so schön draußen so schön matschig war und so, ja, dann, und er ging dann dran, und du hattest gerade Hausordnung gemacht und er ging wieder hoch und wieder runter, wieder hoch und dann, ja, was tust du dann? Und manchmal hatte ich richtig die Nase voll. Und manchmal habe ich mich innerlich richtig aufgeregt. Und einmal, als ich auch mich so innerlich aufgeregt habe, oh Herr, jetzt kommt dein Besuch und jetzt sieht das wieder so aus, was jetzt? Dann war es mir mal so, als ob Gott sagt, Manu, nimm den Besen und kehr's weg, es fällt dir kein Stein aus der Krone, wenn du das tust. Und einmal, da war ich so wütend drüber, Ach, übrigens, ich habe das dann auch gemacht. Ich habe das jahrelang gemacht, dann immer den Dreck wieder weggekehrt oder weggewischt. Und ja. Und einmal, da war ich richtig wütend. Da habe ich gedacht, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich hoch und sag mal, was Döne. Und als ich so die Treppe hochgehe, hat richtig der Heilige Geist mir gesagt, du kannst das schon machen. Aber überlege dir, wie das Leben danach weitergeht. Oh, dachte ich. Ich stand dann vor der Tür vom Klingelklopf und habe gedacht, wenn ich jetzt in der Verfassung, wo ich bin, das sage, was mich gerade so ärgert, dann haben wir Streit. Weil das ist ja immer so, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es raus. Und wenn ich jemandem so begegne, würde ich so zurückmachen. Man verteidigt sich einfach, selbst wenn man unrecht ist. Dann bin ich wieder runtergegangen und habe es selber weggemacht. Und auf diese Weise hat mich Gott trainiert. Bei den Würsten allerdings im Garten, muss ich sagen, habe ich dann nochmal ein Schild hingegangen und habe gesagt, bitte die Haufen im Wäschegarten wegräumen. Und habe das dann einfach wieder so dran gemacht. Und das ist dann auch immer passiert. Also wir müssen uns überlegen, wenn ich jetzt das und das tue, was hat das für Konsequenzen? Ich habe mal, weil ich unbedacht gehandelt habe, eine gute Beziehung, na, nicht ganz kaputt gemacht, aber die hatten wirklich einen Knacks gekriegt. Das intensive Vertrauensverhältnis war dann weg, weil ich dann wirklich die Person zur Rede gestellt habe. Es war einer unserer Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn dabei gedacht? Da hat sich jemand anderes beschwert bei mir. Ich habe den rangzitiert und habe den ja, richtig damit konfrontiert und ihn ein bisschen zur Schnecke gemacht, wie man so schön sagt. Dann habe ich gefragt, warum hast du das eigentlich gemacht? Und dann hat er mir den Grund gesagt. Dann dachte ich, hätte ich mal zuerst gefragt, warum hast du das gemacht? Ich habe ihn dann verstanden. Auch wenn die Sache trotzdem nicht richtig war, habe ich ihn verstanden und dann hätte ich anders reagiert. Und das hat mich ganz sehr gelehrt, ich kann das so nicht machen auf diese Weise. Ich muss mir überlegen, was ich tue. Und ich denke, viele von uns müssen sich überlegen, was sie tun. Überdenk vorher, wie du auf jemanden reagierst. Wir sind gerufen, in Liebe zu reagieren. Die ganze Welt sehnt sich nach Liebe. Die sehnt sich danach, dass wir in Liebe reagieren. Und dazu brauchen wir, dass Gott unseren Herzen immer wieder begegnet. Und wir müssen viele Dinge vor Gott bewegen im Gebet. Bevor du was tust, was du vielleicht bereust, rede mit Gott drüber. Suche Gott bei jeder Sache im Gebet. Ich habe eine Bekannte, ich gebe ihr jetzt mal einen anderen Namen. Ich nenne sie mal Anna. Und die Anna ist verheiratet, schon viele Jahre. Ihr Mann ist ein ruhiger Deutscher, der an seinem Zuhause hängt. Die Anna ist aus einem anderen Land. Und sie hat sich gut in Deutschland eingelebt, aber sie kann dieses kleine Dorf einfach nicht ertragen. Ein kleines Dorf und ihr Mann hängt an diesem kleinen Dorf. Sie will weg. Sie hält es nicht mehr aus, denkt sie. Aber ihr Mann ist nicht bereit, sich zu bewegen. Der fährt nicht mal gerne in Urlaub. Sie erkennt, es würde ihn zerbrechen, wenn ich von ihm fordere, in eine Stadt zu ziehen. Sie redet mit vielen Leuten drüber und fast alle raten ihr, geh weg, der ändert sich nie, der war schon früher so. Und sie kämpft mit sich. In der Zeit beginnt sie wieder Bibel zu lesen und zu beten. Es ist ihr nicht ganz wohl, bei dem Gedanken wegzugehen, aber sie hat oft Lust dazu. Und sie ärgert sich oft über ihren Mann und dann ist der Ärger so groß und die Liebe wird ganz klein. Und obwohl ihr Gebet immer schwer gefallen ist, beginnt sie doch mit Gott so richtig über diese Sache zu reden. Und dann fragt sie auch richtig, Gott, soll ich von meinem Mann weggehen? Wird mir das helfen? Und wenn sie das betet, wird alles in ihr kalt. Und sie erkennt das als Gottes Reden zu ihr, tu es nicht. Und das tut sie immer wieder und immer wieder passiert dasselbe. Immer wieder scheint Gott durch ihre Gefühle zu reden, tu es nicht. Und eines Tages liest sie in der Bibel, weil sie ja dann wieder angefangen hat, sie liest dann im Neuen Testament, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und sie ist auch damals mit ihrem Mann vor den Traualtar getreten. Und dann weiß sie irgendwie, Gott ist der Dritte in ihrem Bund. Gott muss ihr helfen. Und sie kann nicht einfach weggehen. Sie merkt, es ist falsch. Und da trifft sie die Entscheidung, ich will mich Gott unterordnen. Obwohl es ihr total schwerfällt. Und sie kniet sich hin und betet, Herr Jesus, ich ordne mich dir unter. Ich bleibe bei meinem Mann, weil dein Wort es sagt. Hilf mir bitte. Amen. Und das Tolle ist, mit einem Schlag hat sie Frieden und plötzlich ist das Bleiben keine Last mehr. Plötzlich ist es ihr nicht mehr schlimm, in dem kleinen Dorf zu sein. Jetzt lebt sie gern dort. Und es ist nicht so, dass alles easy ist, aber es bewegen sich viele gute Sachen. Und sie hat ja auch Kinder und es ist gut, dass sie dort ist. Sünde hat jede Menge Konsequenzen. Die Anna, die hätte ihren Mann verloren, ihr Zuhause, ihre Sicherheit und vieles mehr. Und Gott hat ihr dann sogar noch einen Bonus gegeben und sie konnte in einer anderen Stadt anfangen zu arbeiten. Und das hat ihr geholfen, auch da rauszukommen. Gott hat ihr einen Weg geschenkt, der anders ist als der, wie sie es erst dachte. Sünde hat Konsequenzen. So wird es auch bei uns sein. Sünde hat immer Folgen, auch wenn sie mir vergeben wird. Sünde bringt übrigens nie gute Früchte hervor. Sie hilft vielleicht kurzzeitig. Das kann sein. Kurzzeitig habe ich was davon. Kurzzeitig habe ich einen Genuss davon. Kurzzeitig geht es mir besser und dann kommt alles mögliche andere, was mich überrollt. Sünde beginnt in Gedanken. Jede Sünde beginnt in Gedanken. Beschäftige dich lange genug mit der falschen Sache und du wirst sie irgendwann tun. Auch wenn alle es machen oder viele es machen, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist oder dass es Gott gefällt. Fang an zu beten und Gott zu suchen. Und wenn du merkst, ich habe so schlechte Gefühle, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Gott redet wirklich auch durch unsere Gefühle, wenn wir noch nicht so bewandert sind in der Bibel und noch nicht so genau die Bibelstellen kennen, dann merkt man oft durch Gefühle, wenn man über eine Sache betet, merkt man oft, irgendwie scheint das nicht gut zu sein, wenn man sowas macht. Ich weiß zwar nicht warum, aber es scheint nicht gut zu sein. Du kannst ja auch gerne Rat bei anderen Leuten suchen, die wirklich mit Gott unterwegs sind, schon länger unterwegs sind. Aber wenn du betest, dann kannst du manchmal deinem Bauchgefühl trauen. Aber worüber sollte ich nachdenken? Das sagt uns die Bibel übrigens auch. Das steht in Philipper 4, Vers 4 bis 8. Vielleicht lese ich es hier aus dieser vor, das ist die neue Genfer Übersetzung. Da steht, oder ich lese mal nur Vers 8 vor, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht und rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Auf das richtet eure Gedanken aus. Richtet eure Gedanken auf das Gute aus. Richtet eure Gedanken auf die Dinge aus, die euch vormachen, nicht auf die, die euch ärgern. Und wenn dich was ärgert und du das nicht loskriegst, fang an zu sagen, oh Gott, ich gebe das jetzt bei dir ab, kümmere du dich um diese Sache. Dann muss man wieder lernen, loszulassen. Den Ärger loszulassen, die Sache vielleicht loszulassen, wo man denkt, oh Mann, das wird sich nie ändern. Und dann sagt Gott, hilf, gib mir Mut, dass ich glaube, dass ich es ändern kann. Der ganze Text hier in Philipper 4, Vers 4 bis 8 geht so los. Freut euch in Jesus alle Zeit, freut euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, darüber denkt nach. Das ist also das, worüber du nachdenken sollst. Der nächste Punkt, drittens, mach einen Bund mit deinen Augen. Das hat er hier auch gemacht. In Hiob 31, Vers 1 steht, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich keine Jungfrau ansehe, sie zu begehren. Ihr wisst, dass Jesus in der Bibel gesagt hat, schon wer eine Frau ansieht und sie begehrt in seinem Herzen, der begeht Ehebruch. Da muss man also gut aufpassen, was man sich in Gedanken ansieht, was man sich im Fernsehen ansieht oder in Zeitschriften ansieht oder im Internet ansieht. Man muss aufpassen, was führst du dir zu? Denn das wird dann später in deinen Gedanken sein. Es geht so um, zeige ihnen lange genug eine Sache und sie werden glauben, dass das wahr ist. Auf diese Weise funktioniert auch Manipulation. Was durch die Augen geht, beeinflusst die Gedanken und bald unser Verhalten. Zum Beispiel, du hast vielleicht eine Abscheu vor Ehebruch. Aber wenn du dir im Fernsehen lange genug ehebrecherische Handlungen ansiehst, dann wird es irgendwann für dich ganz normal. Das wird so normal dargestellt, dass du denkst, es ist normal. Es ist nicht gut, alles zu sehen. Trainiere deine Augen, das zu sehen, was Gott sieht. Was siehst du, wenn du einen Menschen ansiehst? Ich finde es sehr cool, was ich gehört habe von manchen Männern, die beten sofort, wenn sie eine schöne Frau sehen, die sie in Versuchung bringen könnte. Dann segnen sie sie und danken Gott für so viel Schönheit, die er gemacht hat. Finde ich eine super Idee. Und wenn du einen Film ansiehst, wo was kommt, was nicht gut ist, schalte sofort um, auch wenn es deine Lieblingsserie ist. Guck es dir nicht an. Pass auf, womit du dich fühlst. Mach einen Bund mit deinen Augen, wie der Hiob. Viertens, gib dem Heiligen Geist seine effektive Waffe. In Epheser 6, Vers 17 steht, nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Also die Bibel, das Wort ist unser Schwert. Mit dem können wir widerstehen. Füllst du dich mit dem Wort Gottes? Ich mache dir Mut, fang an. Und wenn es dir schwer fällt, sag, oh Gott, es fällt mir schwer. Gib mir eine Liebe zu deinem Wort. Hilf mir. Wenn du dich nicht mit Gottes Wort füllst, dann sorgen sich andere darum, deine Gedanken zu füllen. Der Fernseher, Zeitschriften, Nachrichten, Freunde, irgendwelche Sendungen. Versuchungen bestehst du mit dem Wort Gottes. Nur mit dem Wort Gottes. Jesus in der Wüste, er begegnete dem Feind mit dem Wort Gottes. Der Teufel wollte ihn in Versuchung bringen und Jesus sagt, es steht geschrieben. Und genauso müssen wir es machen. Es steht geschrieben. Oder man sagt, Herr, was steht eigentlich geschrieben? Und muss erst mal was suchen. Selbst Google hilft dir dabei, die richtige Bibelstelle zu finden. Du kannst einfach nur eine Bibelstelle angeben oder irgendein Wort angeben und dann hilft dir Google. Wie können wir dem Feind widerstehen? Jakobus 4, Vers 7 und 8 sagte das. Da steht, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Auf diese Weise funktioniert es. Es muss klar sein, dass du Gott in allem gehorsam sein willst. Du kannst dir das nicht aussuchen, an dem Punkt bin ich Gott gehorsam, zu dem habe ich keine Lust. Das funktioniert nicht. Man sagt es so schön, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das kannst du lassen. Entweder du bist ganz Christ oder nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es gibt in Deutschland so schöne Wortspiele. Du sollst ganz Jesus gehören, nicht nur mit der Hälfte. Gott sagt auch nicht, wenn ihr mich mit halbem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Nein, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Du kannst nicht nur ein Stück Gott gehorchen, du musst es ganz tun. Und nur das macht Freude. Und dann wirst du die Freude erleben, die Gott in dein Leben gibt. Ich habe so viel Freude erlebt, als ich mich entschlossen habe, ganz Gott zu gehorchen. Ganz seinen Willen zu tun. Das kann ich nicht aus mir. Da brauche ich Gottes Hilfe. Aber der Entschluss, das tun zu wollen, der liegt bei mir. Also, wie kannst du dem Feind widerstehen? Ich sage es nochmal, Jakobus 4, Vers 7 und 8. So sei nun Gott untertan. Entscheide dich, Gott, ich will dir gehorchen. Widersteh dem Teufel, dann flieht er von dir. Indem du Gott untertan bist, widerstehst du dem Teufel. Nur so kannst du dem Teufel widerstehen. Und dann nahe dich zu Gott. Dann naht er sich zu dir. Du kannst ihm nahen im Gebet. Ja, widerstehen kann man, indem man sagt, es steht geschrieben. Das alles ist kein Gesetz, es ist eine pure Notwendigkeit. Ja, wir brauchen Gottes Wort. Und zum Schluss bitte ich dich, prüfe deine Gedanken an Gottes Wort und mach dich auf in ein echtes Leben mit Gott. Das ist voller Freude und voller Abenteuer. Ich könnte dir viele Abenteuer erzählen, du darfst mich gerne mal kontaktieren, dann erzähle ich dir Abenteuer, die ich mit Gott erlebe. Oder ich kann dir andere Leute vorstellen, wie den Benny, der auch viele Sachen mit Gott erlebt. Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Gott lässt sich finden, wenn wir wirklich mit ihm leben wollen. Ich mache dir Mut. Gib dein Leben in Gottes Hand. Amen.